Wir sprechen über die Kindergrundsicherung, die soll kommen ab 2025 und mehrere Leistungen wie beispielsweise das Kindergeld oder den Kinderzuschlag bündeln. Vielleicht mal als Einstieg, was halten Sie denn generell von diesem Konzept?
Ja, grundsätzlich ist es dringend notwendig, dass wir jetzt eine Leistung aus einer Hand entwickeln und den Familien zur Verfügung stellen, denn wir haben ja akut auch das Problem, dass viele Familien die Ansprüche, die sie haben, gar nicht geltend machen. Beim Kinderzuschlag sind es nach den uns vorliegenden Zahlen immer noch 2/3 der Anspruchsberechtigten. Das ist natürlich eine enorme Zahl. Insofern muss man dringend etwas ändern. Aber es kommt natürlich auch darauf an, dass am Ende mehr bei den Menschen, die diesen Bedarf haben, landet und in der Tasche ist, sodass man aktuell noch gespannt sein muss, ob denn es sich nur um eine Zusammenführung bisheriger Leistungen handelt oder auch tatsächlich die Entwicklungschancen von Kindern verbessert werden.
Ja, die Bundesregierung stellt ja nun 2 Milliarden Euro im Haushalt für die Kindergrundsicherung zur Verfügung. Die ursprüngliche Forderung der Grünen betrug 12 Milliarden Euro. Wie bewerten Sie denn diese Diskrepanz im Hinblick auf kinderarme Familien?
Ja, also mit den 2 Milliarden Euro wird ein großer Schritt nach vorne zu machen sein. Alleine die Entbürokratisierung ist ja auch nicht zum Nulltarif zu haben, weil hier müssen ja auch Ansprechstellen geschaffen werden. Wenn man es wirklich niederschwelliger machen will, dann brauchen die Menschen, die die entsprechenden Anträge stellen, dann auch eine Begleitung. Und dann und damit ist noch nichts sozusagen an Mehrbedarfen bei den Kindern auch abgedeckt. Und insofern wird man abwarten müssen, wie weit sich jetzt hier die Grünen und vielleicht ja auch mit Unterstützung der SPD noch mal ein bisschen was bewegt, weil das können wir schon sagen, also mit 2 Milliarden wird nicht mehr bei den Familien landen.
Ja, wie ist denn diese Reduktion auf 2 Milliarden Euro entstanden aus Ihrer Perspektive? Also welche politischen AkteurInnen sind da auch vor allem die treibende Kraft dahinter?
Also die Diskussion ist ja, dass von allen Ressorts Einsparungen verlangt werden und dass, sagt man, das Finanzministerium sich an der Stelle relativ einfach macht und sagt, hier, ja, ihr müsst dann einfach gucken, wenn ihr sowas haben wollt wie eine Kindergrundsicherung, dann müsst ihr an anderer Stelle sparen. Nun ist das aber auch natürlich eine Haltung, wo man sagen kann, das verkennt einfach das Problem. Ja, wir haben ja seit 20 Jahren eine sehr hohe Zahl von Kindern, die in Armut leben. Es sind jetzt mittlerweile 2,9 Millionen Euro Kinder in Deutschland, also mehr als jedes fünfte Kind. Und hier ist natürlich durch die letzten Krisen auch eine Verstärkung des Erfahrens, sodass tatsächlich jetzt es nicht mehr mit quasi einer Umschichtung im Haushalt zu schaffen ist, diesen Problemen zu begegnen. Hier muss dann auch die Regierung Farbe bekennen und sagen, was ihnen die Kinder wert sind.
Ja, die Ampelkoalition hält ja auch die Kindergrundsicherung als sehr zentrales sozialpolitisches Projekt des eigenen Wahlprogramms hoch. Nun ist das Finanzministerium ja FDP geführt und die FDP ja nun mal auch Teil der Ampelkoalition. Wie erklären Sie sich denn unter diesem Gesichtspunkt die jetzt so niedrige Summe, die dafür bewilligt wird, besonders auch im Hinblick auf ja natürlich Vergleiche, die jetzt in der Diskussion wieder laut werden, wofür dann eben Geld da ist?
Ich glaube, es ist tatsächlich an dieser Stelle etwas, wo die nicht erkannt wird, auch welche Folgewirkung mit einer so hohen Zahl von armen Kindern verbunden sind. Wir können es jetzt schon ablesen, was es bewirkt, wenn wir über die Jahre eben in diesem Bereich die Dinge schleifen lassen, nenne ich es mal. Wir haben eine steigende Zahl von Schulabbrechern, wir haben steigende gesundheitliche Probleme bei Kindern, wir haben immer mehr pädagogisches Personal in Bildungsinstitutionen, die versuchen, Kinder und Jugendliche auf ein Bildungsniveau zu bringen, wo am Ende die Wirtschaft auch dann ja von profitiert, beziehungsweise überhaupt erst sagt, das sind die Voraussetzungen, mit denen wir überhaupt dann auch ausbilden können. Und insofern verschleppen wir das Problem nur, die Kosten entstehen dann an anderer Stelle und das müsste eigentlich auch einem Finanzpolitiker klar sein. Es ist natürlich immer die Frage, wie weit Politik über eine Legislatur hinausdenken kann. An dieser Stelle muss man sagen, scheint es nicht zu gelingen.
Ja, dann vielleicht nochmal zurück zu Ihrer Aussage von vorhin, dass eben mit den 2 Milliarden Euro nicht so viel getan ist für die Kinder. Haben Sie denn das Gefühl, dass bei der Frage, was Kindern zusteht, beziehungsweise was sie auch für ein gesichertes Aufwachsen und auch Teilhabe am gesellschaftlichen Leben brauchen, dass da eine grundsätzliche Diskrepanz zwischen Organisationen wie dem Deutschen Kinderhilfswerk und den politischen EntscheidungsträgerInnen des Landes besteht?
Im Grunde ist es ja so, also ich bin immer sehr zurückhaltend, wenn es darum geht, jetzt eine Summe zu benennen, was am Ende ja die Kindergrundsicherung ausmachen müsste, weil ich durchschaue es am Ende auch nicht, aber es ist eben Aufgabe der entsprechenden Ministerien, das zu berechnen. Momentan ist es ja so, wir leiten den Bedarf von Kindern aus den Erwachsenen-Eckregelsätzen ab. Dann werden sogar noch ein paar Sachen aus diesem Warenkorb, der da genommen wird, herausgenommen, weil man sagt, Kinder brauchen das nicht. Und dann hat man den Betrag, den man Kindern zur Verfügung stellt. Das verkennt natürlich völlig das, was wir alle wissen, Kinder besondere Bedarfe haben. Sie haben zum Beispiel natürlich gerade bei Kleidung einen höheren Bedarf als die Erwachsenen, weil sie die viel öfters rauswachsen. Kleine Kinder haben einen höheren Hygienebedarf und natürlich haben alle Kinder einen höheren Bedarf, sozusagen auch soziale Teilhabe. Muss ihnen in so einem Maße ermöglicht werden, auch weil das natürlich auch wichtig ist, nicht nur, dass sie es nett haben oder ihre Freizeitbedürfnisse erfüllen, sondern damit sie natürlich mit einer Klassenfahrt, mit einer Schulausstattung sind natürlich Zukunftschancen im Grunde entweder gesetzt oder verbaut. Und entsprechend gilt es eben, diese Bedarfe einfach mal vernünftig zu berechnen. Und das muss das Arbeitsministerium machen. Die sind an der Stelle zuständig, das soziokulturelle Existenzminimum auch zu benennen und zu berechnen. Und ja, dafür ist jetzt noch eine halbe Legislatur Zeit. Und es wächst der Eisenbahn hier dem Versprechen, was im Koalitionsvertrag auch gesetzt wurde, auch umzusetzen.
Ja, dann nochmal von den gesellschaftlichen Langzeitfolgen hin zu den politischen. Wenn die Ampelkoalition sich jetzt nicht als politisches Sprachrohr von Familien, die in Armut leben, zeigt oder eben, um es in ihren Worten vielleicht nochmal zu sagen, nicht zeigt, was ihnen Kinder in dieser Form wert sind, was bedeutet das denn für kommende politische Prozesse, gerade auch im Hinblick jetzt auf beispielsweise aktuelle Wahlerfolge der AfD?
Ich denke, es ist erstmal unser aller Pflicht, auch der zivilgesellschaftlichen Organisationen hier jetzt einzutreten, damit wir hier aus dieser Spirale, dieser Armutsspirale, die wir in den letzten Jahren erleben, auch rauskommen. Und sagt man auch so, man darf sich ruhig auch an die eigene Nase fassen. Das tun wir dafür. Das haben wir alles getan, um die Rechte der Kinder ausreichend in den Blick zu setzen, nehmen andere auch ausreichend ihre Möglichkeiten wahr, für Kinder und Jugendliche einzutreten. Und natürlich muss auch die Politik ihre Hausaufgaben machen. Wenn das nicht geschieht, um dann auf Ihre Frage auch einzugehen, dann haben wir natürlich ein Problem einer steigenden Polarisierung. Also die Schere in der Gesellschaft zwischen Arm und Reich wird weiter auseinandergehen. Und wir haben natürlich einen Nährboden, auch für die AfD.
Dann als Abschluss, Sie haben es jetzt schon ein bisschen anklingen lassen, vielleicht nochmal gesondert. Was bräuchte es denn aus Ihrer Perspektive, um Kinderarmut nachhaltig zu bekämpfen? Wären beispielsweise die geforderten 12 Milliarden Euro eine oder die Lösung gewesen?
Also die 12 Milliarden Euro sind sicherlich auch erstmal eine Hausnummer, weil letztendlich wird es immer darum gehen, werden die Menschen auch dann diese Förderleistung in Anspruch nehmen und auch wie hoch ist denn der tatsächliche Bedarf? Ja, der ist ja gar nicht berechnet. Das hatte ich gerade ja ausgeführt. Wenn man da zu einem Wert kommt, der eben weit über dem liegt, was jetzt mit diesen 12 Milliarden Euro verbunden ist, dann muss man halt ehrlicherweise sagen, gut, das scheint notwendig zu sein, um die existenziellen Bedarfe für Kinder abzudecken. Und das müssen wir dann auch leisten können. Und man darf es aber auch bei der materiellen Seite nicht belassen. Natürlich ist es auch wichtig, erstmal dafür zu sorgen, dass Kinder und Jugendliche in ihren Bildungsinstitutionen ausreichend auch oder gute Bedingungen vorfinden. Ja, da darf es dann nicht reinregnen und es müssen auch nachhaltig Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Wir erleben ja jetzt gerade in Berlin, was passiert, wenn dann mal mit so einem Regierungswechsel dann plötzlich wieder viele Dinge, die über Jahre aufgebaut wurden, dann wegbrechen, dass am Ende die Kinder die Leidtragenden sind. Also es braucht schon ein ganzheitliches Konzept, damit wir dem Problem Herr werden. Und das vermisse ich auch insgesamt bei der Bundesregierung. Es gibt zwar einen sogenannten nationalen Aktionsplan, Neue Chancen für Kinder nennt sich der. Und da ist aber natürlich die Frage, bis 2030 angelegt, wird er wirklich wirksam sein? Das gilt es noch abzuwarten. Also der Wille, sage ich mal, ist durchaus da, aber es wurde auch schon viel Zeit jetzt verspielt.